Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Heute mit dem siebten Teil Abraham, Aufbruch ins Ungewisse. Mein Name ist Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie in der kommenden Stunde mit uns dabei sind. Ganz herzlich begrüßen darf ich auch Pfarrer Ulrich Filler. Er ist mit mir heute verbunden aus Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf und auch heute wieder mit dabei. Ich grüße Sie.
Guten Abend.
Ja, Sie sind als Pfarrer tätig, machen aber nebenher noch viele Vorträge, unter anderem auch im Initiativkreis oder haben das gemacht, schreiben auch Bücher, sind eigentlich auch so ein bisschen ein Hobby-Buchautor über Themen, die die Kirche betreffen, über Liturgie, über Vorurteile gegen die Kirche, über neue Zugänge auch zur Beichte. Und jetzt sind wir eben beim Alten Testament angelangt, haben von der Erschaffung der Welt an über die Erschaffung des Menschen, den Sündenfall, uns schon mit Kain und Abel, der Sintflut und in der letzten Sendung mit dem Turmbau zu Babel beschäftigt. Und heute geht es jetzt um Abraham. Ja, wir dürfen schon gespannt sein und ich darf Ihnen jetzt das Wort erteilen. Bitte schön.
Wenn sich nach dem Tod des Papstes die Kardinäle im Vatikan zurückziehen, um abgeschlossen von der restlichen Welt im Geheimen einen neuen Papst zu wählen, und die ganze Menschheit gespannt den Schornstein der Sixtinischen Kapelle beobachtet und rätselt, wann der aufsteigende weiße Rauch eine erfolgreiche Wahl verkünden wird, dann hat der ein oder andere der Kardinäle vielleicht schon im Stillen überlegt, welchen neuen Namen er annehmen wird, sollte sich die Mehrheit seiner Mitbrüder für ihn entscheiden. In den ersten Jahrhunderten der Kirche war der Namenswechsel des Papstes noch nicht üblich. Aber aus zwei Gründen setzte er sich seit Beginn des 6. Jahrhunderts allmählich durch. Zum einen gab es gewählte Päpste, die zuvor einen heidnischen Namen trugen, wie Octavian oder Mercurius. Das war natürlich nicht angemessen für den Stellvertreter Christi auf Erden, und so übernahmen sie stattdessen den Namen eines christlichen Heiligen. Übrigens war es jahrhundertelang selbstverständlich, dass die Eltern für ihr neugeborenes Kind einen christlichen Namen, den Namen eines Heiligen, aussuchten. Erst in unseren Tagen ist wieder die Situation entstanden, dass christliche Namen nicht mehr selbstverständlich sind und manche Kinder, die getauft werden, keinen Namenspatron mehr haben. Ein zweiter Grund für den Namenswechsel der Päpste liegt in dem Taufnamen Petrus. Ein Erwählter, der auf den Namen des ersten Papstes getauft wurde, wollte sich einfach Petrus der Zweite nennen und damit auf eine Stufe mit dem Apostelfürsten stellen. Aus Ehrfurcht vor ihm übernahm er einen anderen Namen. Neben diesen historischen Gründen für den Namenswechsel hat sich die Theologie darum bemüht, auch den geistlichen Sinn dieser Praxis herauszustellen. Hat nicht Jesus selbst dem Fischer Simon, den er zum ersten Papst erwählte, zum Felsenmann, auf den er seine Kirche baut, den neuen Namen Petrus, Fels, gegeben? In diesem neuen Namen wird der Auftrag und die Berufung des Simon deutlich. Er soll der Mittelpunkt der Kirche Jesu Christi sein. Er lebt nun nicht mehr für sich selbst, er lebt nun für das, was Jesus mit ihm vorhat. Die Änderung des Namens ist ein Zeichen für die grundlegende Änderung des Lebens, für einen inneren Wandel. Das ist auch der Grund dafür, dass auch bei manchen Orden die Novizen einen neuen Namen annehmen. Sie verlassen die Welt und ihr altes Leben, um nun ganz beim Herrn zu sein und ihm zu dienen. Sie geben ihrem ganzen Leben eine neue Ausrichtung. Wenn der gewählte Papst einen neuen Namen annimmt, dann drückt er damit auch die Bereitschaft aus, sich von Christus in diesen besonderen Dienst nehmen zu lassen und sein ganzes Leben von diesem Dienst bestimmen zu lassen. Wie dann der neue Name lautet, kann unterschiedliche Gründe haben. Kardinal Roncalli bezeichnete sich nach seiner Wahl 1958 mit dem Vornamen seines Vaters als Johannes der 23. In anderen Papstnamen wird ein kleines Regierungsprogramm deutlich. Mancher, der sich Urban nannte, dachte dabei an das in diesem Namen enthaltene lateinische Urbs, Stadt, und unterstrich damit den Anspruch auf die Herrschaft über die päpstliche Stadt Rom. Johannes Paul I. und Johannes Paul II., die ersten Träger eines Doppelnamens, haben mit ihrer Namenswahl deutlich gemacht, dass sie das Programm des Zweiten Vatikanischen Konzils im Geist ihrer beiden Vorgänger fortsetzen wollten. Josef Ratzinger nahm bei seiner Wahl den Namen des heiligen Benedikt von Nursia, des Begründers des abendländischen Mönchtums, an. Ein Name ist eben mehr als Schall und Rauch. Das wird bereits im Alten Testament deutlich, in der Geschichte des Patriarchen Abraham. Mit Abraham wird nicht nur buchstäblich ein neues Kapitel in der biblischen Geschichte aufgeschlagen. Mit Abraham verbunden ist ein grundlegender Wechsel, ein neuer Anfang. Mit ihm beginnt ein neues Zeitalter der Heilsgeschichte, der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Vor Abraham wird die Urgeschichte erzählt, beginnend mit der Erschaffung der Welt und des Menschen. Diese Geschichte ist aber vor allem die Geschichte eines Fluches, der über die Menschheit liegt, eines Fluches, der die Folge der Sünde ist. Diese Geschichte zeigt, wie die erste Sünde der Menschen immer größer wird, wie sie wie eine Lawine die ganze Menschheit erfasst und zu zerstören droht und wie die Menschheit schließlich durch die babylonische Sprachverwirrung zerstreut wird. Die Einheit und die Gemeinschaft sind verloren gegangen. Die Einheit und Gemeinschaft des Menschen mit Gott, die Einheit und Gemeinschaft von Mann und Frau, von Bruder und Schwester, von Volk und Stamm, die Einheit der Sprache und die Einheit des Menschen mit seiner Welt, mit Natur und Tierreich. Gott aber will die Menschen nicht verlassen. Nicht der Tod soll das letzte Wort haben, sondern das Leben. Nicht Zerstreuung und Vernichtung, Segen und Heil will Gott dem Menschen schenken. Und dieses neue Heilswerk Gottes beginnt mit Abraham. Dieser Abraham heißt ursprünglich Abram. Dieser Name setzt sich aus Ab, Vater, und Ram, hoch, erhaben, zusammen. Hat also die Bedeutung, der Vater oder mein Vater ist erhaben. Und Gott hat mit Abram etwas vor. Er ruft ihn aus seiner Heimat heraus. Er will ihm ein neues Land schenken. Er soll zur Quelle des Segens für alle Menschen werden. Und er will ihn zum Stammvater vieler Völker machen. Das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Und diese Berufung, dieser Auftrag soll in einem neuen Namen deutlich werden. Man wird dich nicht mehr Abram nennen. Abraham wirst du heißen, denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Auch bei Abram soll der neue Name bzw. die Erweiterung des alten Namens auf die lebensverändernde, grundlegende Berufung hinweisen. Die Silbe Ham verweist auf das Wort Hamon, Menge. Im Namen wird der Auftrag angedeutet. Abraham soll der Vater einer Menge, einer Masse von Völkern werden. Auch Abrams Frau Sarai erhält einen neuen Namen. Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll sie heißen. Ich will sie segnen und dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich segne sie, sodass Völker aus ihr hervorgehen. Könige über Völker sollen ihr entstammen. Auch hier geht es nicht um einen völligen Namenswechsel, sondern um eine kleine Änderung. Sarai ist eine altertümliche Form von Sarah. Beides bedeutet Herrin oder Fürstin. Durch die neue Namensform wird die Berufung Sarahs herausgestellt. Sie soll die Stammmutter von Königen und gemeinsam mit Abraham Ursprung vieler Völker werden. Wie Abraham und seine Nachkommen diesen Auftrag Gottes erfüllen, erzählt das Buch Genesis in den Kapiteln 12 bis 50. Wir bezeichnen diesen Abschnitt als Patriarchengeschichte. Es ist die Geschichte von vier Generationen. Auf die Geschichte Abrahams folgt die Familiengeschichte seines Sohnes Isaak. In der Geschichte von Isaaks Sohn Jakob und seiner Familie bildet die Geschichte seiner Söhne um Josef einen eigenen Komplex. Die Patriarchengeschichte beginnt mit der Berufung und dem Aufbruch Abrahams, der seine Heimat verlässt. Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse.
Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Pfarrer Ulrich Filler ist heute zu Gast mit dem siebten Teil zu unseren Highlights aus dem Alten Testament. Abraham ist das Thema. Er hat uns bereits einen Einstieg in das Thema gegeben. Mit Abraham beginnt ein neues Heilswerk. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Abraham heißt auch so viel, der Vater ist erhaben. Und Gott will Abraham zum Stammvater vieler Völker machen. Er will ihm neues Land schenken und will ihn auch zur Quelle des Segens für alle Menschen machen. Wie sich das nun im Originaltext anhört, das hören wir jetzt. Sie sind auch gerne eingeladen, die Bibel zur Hand zu nehmen und das Buch Genesis aufzuschlagen. Wir hören jetzt die Schriftlesung aus Kapitel 12, Vers 1 bis 9. Genesis Kapitel 12, Vers 1 bis 9. Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Da zog Abram weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran fortzog. Abram nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie erworben hatten, und die Knechte und Mägde, die sie in Haran gewonnen hatten. Sie wanderten nach Kanaan aus und kamen dort an. Abram zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Orakeleiche. Die Kanaaniter waren damals im Land. Der Herr erschien Abram und sprach: Deine Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da brach er auf zum Bergland östlich von Bethel und schlug ein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann zog Abraham immer weiter dem Negeb zu. Soweit die Schriftlesung aus Genesis Kapitel 12, Vers 1 bis 9. Hören Sie weiter, Pfarrer Ulrich Filler.
Die Geschichte vom Aufbruch Abrahams und seiner großen Familie ist die Geschichte einer religiösen Berufung. Es ist eine Glaubensgeschichte. Jede Glaubensgeschichte beginnt mit einem Ruf. Mit einer Berufung. Gott spricht den Menschen an. Er ruft ihn heraus aus seinem Trott, aus seiner Bequemlichkeit, aus der Sicherheit, aus der Gewohnheit des bisherigen Lebens. Viele hören den Ruf Gottes in der Regel nicht so klar und eindeutig wie Abraham, sondern spüren eher eine innere Unruhe, eine Unzufriedenheit, eine Sehnsucht nach mehr Erfüllung, Glauben, Sinn, innerem Frieden. Der Ruf Gottes ist vielfältig und nimmt unterschiedliche Formen an. Oft erreicht er uns durch andere Menschen, die uns imponieren, zu denen wir aufblicken, denen wir nacheifern wollen. Immer aber ist mit dem Ruf Gottes eine Form von Aufbruch und Auszug verbunden. Denken wir an den Exodus, an den Auszug des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft. Auch die Apostel, die von Jesus gerufen wurden, verlassen ihre gewohnte Arbeit, ihre Familie, um ganz und ungeteilt die Nachfolge Jesu leben zu können. Und immer ist es Gott, der ruft. Und in Abrahams Fall ist der Ruf Gottes eindeutig. Er soll sein bisheriges Leben ganz und gar hinter sich lassen. Er soll nicht nur seine Heimat, sein Land, sondern auch sein Volk und sein Vaterhaus verlassen. Ein radikaler Einschnitt verändert sein Leben und kappt seine Wurzeln, die er in seiner Heimat, seinem Volk und seiner Familie geschlagen hat. Es ist ein schmerzhafter Verlust, aber ohne ihn gewinnt Abraham nicht die nötige Freiheit und Offenheit, die für den großen Plan Gottes unabdingbare Voraussetzungen sind. Gott verlangt von Abraham keine Kleinigkeit. Aber auch die Verheißung Gottes besteht nicht aus Kleinigkeiten. Ein neues Land, ein großes Volk und ein großer Name warten auf Abraham. Er soll wirklich gesegnet sein. 5-mal spricht Gott vom Segen. Und es geht nicht nur darum, dass Abraham von Gott gesegnet und vor dem Fluch anderer bewahrt wird. Es geht darum, dass Abraham zum Mittler des Segens für alle Menschen, für alle Völker und Geschlechter werden soll. Und das bedeutet, es geht um nicht weniger als darum, die verfahrene Situation der zerstreuten, totgeweihten Menschheit zu verändern und eine neue Perspektive des Heils zu eröffnen. Und in diese Sternstunde hineingestellt ist ein einzelner Mensch, Abraham. Wir finden hier einen wichtigen Hinweis auf das Handeln Gottes. Gott schenkt uns das Heil nicht irgendwie, sondern auf eine sehr menschliche Weise. Er verbindet sein Heil mit einzelnen Menschen, die er dazu beruft, sein Heilsgeschenk in diese Welt hineinzutragen. Im Neuen Testament ist Maria eine solche Gestalt, die auch in eine Sternstunde hineingestellt ist. In die Sternstunde des neuen Bundes. Auch sie wird von Gott berufen, auch sie spricht ihr Ja zum Willen Gottes und macht es so möglich, dass Gott selbst Mensch werden kann in Jesus Christus. Und bis heute handelt Gott auf diese Weise. Er will durch Menschen in dieser Welt sichtbar und berührbar sein und uns sein Heil schenken. Deshalb gibt es die Kirche. Und als Christen haben wir durch die Taufe auch Anteil an dieser Berufung. Durch unser Leben, durch unseren Glauben, das Heil Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen. Gott macht sich von unserem Glauben, von unserer Bereitschaft abhängig, weil er uns sein Heil auf menschliche Weise schenken will, weil wir sein Heil auf menschliche Weise am besten annehmen können. Abraham ist das Vorbild, der Urtyp aller Menschen, die sich von Gott ansprechen lassen und die ihm im Glauben antworten. Abraham antwortet auf den Ruf und die Verheißung Gottes. Aber kein einziges Wort wird von ihm überliefert. Er antwortet nicht mit Worten, sondern mit Taten. Er fragt nicht nach. Er diskutiert nicht, er lamentiert nicht, er bringt keine Bedenken und Zweifel vor. Die Erfahrung der Berufung durch Gott muss so stark und prägend gewesen sein, wie seine praktische Glaubensantwort stark und konsequent ist. Er packt alles zusammen, seinen ganzen Besitz, seine Familie, auch Knechte und Mägde, Kind und Kegel und auch die Familie seines Verwandten Lot und bricht auf. Mit seinem starken, unbeirrbaren Glauben wird Abraham zum Gegenbild von Adam. Dieser widersetzte sich dem Anruf Gottes. Abraham bejaht ihn. Er wird auch zum Gegenbild von Kain, der nach der Ermordung seines Bruders die Heimat verlassen muss und nun mit dem Fluch der Heimatlosigkeit und des Unstetigseins leben muss. Abraham ging nicht im Streit. Er musste nicht fliehen. Er wurde nicht von außen zur Flucht genötigt. Der Aufbruch und Auszug war seine freie Entscheidung, die er im Vertrauen auf den Ruf und die Verheißung Gottes getroffen hatte und nun ruhig und methodisch umsetzt. Man hat in den ersten 5 Versen zwei Traditionsquellen unterschieden. Die ersten Verse entstammen der javistischen Quelle. Die Verse 4b und 5 werden der Priesterschrift zugerechnet. Diese Tradition legt Wert auf die Zahlenangaben, wie es bereits bei der Beschreibung der Arche deutlich geworden ist. Zahlenangaben, die sich wie so oft im Alten Testament als sehr symbolträchtig erweisen. Abraham ist 75 Jahre alt, als er aufbricht. Es sind also genau 365 Jahre nach der Sintflut vergangen. 365 Jahre mal 365 Tage, diese symbolische Zahl bedeutet, dass die Epoche der Sintflut nun abgeschlossen ist und eine neue Epoche, eine neue Heilszeit anbricht. Der Weg Abrahams führt ihn zunächst an 3 Stationen. Die erste Station ist Kanaan. Sichem, der Ort der Orakelreiche, ist ein bedeutender Ort im Zentrum des Landes und ein Heiligtum der Heiden. Dort hat Abraham eine weitere Gotteserfahrung. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, verspricht ihm der Herr. Abraham soll also nicht nur selbst Vater werden, seine Nachkommen sollen dieses bereits bewohnte Land erhalten. Abraham vertraut auch dieser Verheißung Gottes und baut aus Dank einen Altar. Es ist die erste Kultstätte Jahwes im neuen Land, dessen Eroberung mit dem Gottesdienst beginnt. Auch später wird dieser Ort noch eine wichtige Rolle spielen. Nach dem endgültigen Einzug Israels in das gelobte Land hält Josua dort eine Versammlung, einen Landtag ab und verpflichtet das Volk von neuem auf den Bund mit Jahwe. Die zweite Station Abrahams, östlich von Bethel, ist ebenfalls der Ort eines berühmten kanaanäischen Heiligtums, das jetzt zu einem Heiligtum von Abrahams Gott Jahwe wird, in dem Abraham dort seinen Gottesdienst feiert und den Namen seines Gottes anruft. Man fühlt sich an christliche Missionare erinnert, die ja auch mit Vorliebe heidnische Kultstätten und manche heidnischen Bräuche getauft haben und so die ihnen innewohnende religiöse Bedeutung mit dem wahren Glauben in Verbindung brachten. Die dritte und vorläufig letzte Station Abrahams ist der Negeb, also das Südland, die eigentliche neue Heimat, die Gott für Abraham vorgesehen hat. Dort lässt er sich nieder. Dort gerät er aber auch zugleich in große Gefahr, wie der nächste Abschnitt zeigen wird. Thank you.
Sendereihe Credo bei Radio Horeb hören Sie den siebten Teil aus den Highlights aus dem Alten Testament, heute über Abraham Aufbruch ins Ungewisse. Es folgt die zweite Schriftlesung. Wenn Sie die mitverfolgen möchten, dann können Sie jetzt gerne die Bibel zur Hand nehmen und aufschlagen in Kapitel Genesis, Kapitel 12, Vers 10 bis 20. Als über das Land eine Hungersnot kam, zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort zu bleiben. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Als er sich Ägypten näherte, sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, du bist eine schöne Frau. Wenn dich die Ägypter sehen, dann werden sie sagen: Das ist seine Frau. Und sie werden mich erschlagen, dich aber am Leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es dir mir deinetwegen gut geht und ich um deinetwillen am Leben bleibe. Als Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Die Beamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Da holte man die Frau in den Palast des Pharao. Er behandelte Abraham ihretwegen gut. Abraham bekam Schafe und Ziegen, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Als aber der Herr wegen Sarai, der Frau Abrahams, den Pharao und sein Haus mit schweren Plagen schlug, ließ der Pharao Abraham rufen und sagte: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Nun, da hast du deine Frau wieder, nimm sie und geh. Dann ordnete der Pharao seinetwegen Leute ab, die ihn, seine Frau und alles, was ihm gehörte, fortgeleiten sollten. Soweit die Schriftlesung aus dem Buch Genesis, Kapitel 12, Vers 10 bis 20.
Abraham, der Vater und das Vorbild aller Glaubenden, hineingestellt in eine Sternstunde der Geschichte, berufen, ein neues Kapitel der Heilsgeschichte aufzuschlagen, eine neue Epoche einzuläuten, Quelle des Segens für die ganze Menschheit zu sein. Das Podest für den großen Patriarchen kann nicht hoch genug sein. Da wirkt die nun folgende Erzählung von Abraham in Ägypten wie eine Ohrfeige. Schlagartig macht sie deutlich, dass dieser Abraham nicht eine überirdische Lichtgestalt ist, sondern ein richtiger Mensch. Das heißt, ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Man könnte auch sagen, ein korrupter, verschlagener Feigling. Was ist geschehen? Eine Hungersnot zwingt Abraham, das Südland wieder zu verlassen. Zu allen Zeiten war das reiche Ägypten ein Zufluchtsort für Verfolgte und Flüchtlinge. Auch Jakob und seine Söhne werden sich nach Ägypten wenden, um dort einer Hungerkatastrophe zu entgehen. Und Jesus selbst wird als kleines Kind nach Ägypten in Sicherheit gebracht, um dem Wüten des Kindermörders Herodes zu entgehen. Ägypten, das ist aber nicht nur das Land der Sicherheit und des Überlebens. Mit seinen sprichwörtlich gewordenen Fleischtöpfen ist es außerdem das große Symbol für die Versuchung, sich von dem rufenden und fordernden Gott Jahwe abzuwenden und einen anderen Lebensentwurf in vermeintlich größerer Ruhe, Sicherheit und Bequemlichkeit zu wählen, auch dann, wenn dieser um den Preis der Unfreiheit erkauft werden muss. Noch Mose muss sich auf der Wüstenwanderung ständig mit dem Murren und Knurren seines Volkes auseinandersetzen, das, kaum auf dem beschwerlichen Weg der Freiheit unterwegs, bereits sehnsüchtig an die berühmten Fleischtöpfe zurückdenkt. Dieser Versuchung erliegt auch Abraham. Er zieht nach Ägypten, um dort zu bleiben. Offensichtlich soll sein Aufenthalt keine Notlösung, sondern von Dauer sein. Das aber erfordert eine sorgfältige Planung. Abraham ist kein Dummkopf. Er weiß, dass er als fremder Flüchtling in Ägypten keine Rechte geltend machen und keinen Schutz beanspruchen kann. Und er sorgt sich um seine offenbar junge und überaus schöne Frau Sarah. Was wird geschehen, wenn ein mächtiger Ägypter ein Auge auf sie wirft? Die Gefahr, dass man den störenden Ehemann kurzerhand umbringt, ist durchaus vorhanden. Abraham weiß zwar, dass auch Sarah berufen ist, die Stammmutter vieler Völker zu werden, dass die Verheißung Gottes auch sie einschließt. Er kann sich aber nicht entscheiden, für sie zu kämpfen und notfalls auch zu sterben. Das Vertrauen auf die Hilfe Gottes, das in seinem Aufbruch aus der alten Heimat so groß und stark gewesen ist, scheint völlig verschwunden zu sein. Und so schmiedet er einen eigenen Plan, den wir heute ziemlich schändlich nennen würden. Er gibt seine Frau als seine Schwester aus und spekuliert nicht nur darauf, dass er sein eigenes Leben retten kann, sondern auch darauf, dass etwaige Brautwerber ihn beschenken würden. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir deinetwegen gut geht und ich um deinetwillen am Leben bleibe. Nüchtern kalkuliert er zumindest die Möglichkeit ein, die eigene Frau an einen anderen Mann zu geben. Und er spekuliert darauf, von diesem Handel ordentlich zu profitieren. Und genauso geschieht es auch. Nicht lange bleiben die Flüchtlinge verborgen. Die Schönheit Sarahs spricht sich herum und Abraham willigt in den Kuhhandel ein. Er gibt seine Frau in den Harem des Pharao und lässt sich von diesem reich beschenken. Abraham bekam Schafe und Ziegen, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Bevor wir uns an dieser Stelle dem Genuss moralischer Entrüstung ergeben, müssen wir innehalten und uns bewusst machen, wie groß eigentlich die Kluft ist, die uns von den Lebensumständen, den Sitten und Gebräuchen, der Kultur und Lebensweise der Patriarchen trennt. Manche Forscher gehen davon aus, dass Abraham und seine Nachkommen zwischen der mittleren und späten Bronzezeit, also zwischen 2000 und 1300 vor Christus gelebt haben. Immer dann, wenn wir vergangene Zeiten und Epochen betrachten, geraten wir in die Versuchung, sie nach unseren eigenen Maßstäben und Werten zu beurteilen und werden ihnen so natürlich nicht gerecht. Immerhin wird die kinderlose Sarah später selbst ihrem Mann die eigene Magd als Nebenfrau andienen. Es ist schwer, die Zeit Abrahams und seiner Nachkommen mit ihren eigenen moralischen Maßstäben zu messen. Unser Text jedenfalls stellt gar nicht die Frage, was Sarah bei diesem Kuhhandel empfunden hat. Ihm geht es nicht um die Moral, sondern um den Glauben. Es geht nicht darum, dass Abraham seine Frau schlecht behandelt. Es geht darum, dass er mit seinem klugen Plan seine große Berufung aufs Spiel setzt. Gottes Plan sieht nicht vor, dass Abraham an den ägyptischen Fleischtöpfen fett und faul wird. Er hat etwas ganz anderes mit ihm vor. Die große Verheißung Gottes an Abraham ist in Gefahr. Gott will sein Heil durch Menschen schenken. Dieser Mensch Abraham verweigert sich nun dieser Berufung. Und deshalb greift Gott selbst ein. Was genau geschieht, wird nicht berichtet. Schwere Plagen treffen den Pharao und sein Haus. Vielleicht sind hier Krankheiten gemeint. Und irgendwie wird dem Pharao klar, dass diese Plagen eine Strafe des Gottes Jahwe sind, der Sarah nicht verlässt, der an sie denkt, der auch sie zu großem Berufen hat und der dafür sorgt, dass dem Pharao die Zusammenhänge klar werden. Bestimmt war der Pharao beeindruckt von diesem Gott. Anders lässt sich seine Reaktion nicht erklären. Er entlässt Abraham und Sarah, er nimmt noch nicht einmal seine Geschenke zurück, er gibt ihnen sogar sicheres Geleit zurück nach Hause. Aber welch erbärmliche Szene geht dem voraus. Abraham, vor den Pharao zitiert, wird ins Verhör genommen. Dreimal fragt der Pharao. Abraham kann nur jämmerlich dastehen und den Fragen nichts als ein verlegenes Schweigen entgegensetzen, mit dem er seine Schuld eingesteht. Manche Bibelwissenschaftler vermuten, dass es sich bei diesem Text um eine alte Sage oder Legende handelt, die auf Abraham und Sarah übertragen worden ist. Eine ganz ähnliche Geschichte wird von Abrahams Sohn Isaak und dessen Frau Rebekka berichtet. Auch Isaak gibt einmal aus Angst um das eigene Leben seiner Frau als die eigene Schwester aus. Die Frage, ob hier historische Fakten berichtet werden, ist aber zweitrangig. Viel spannender ist die Tatsache, dass der biblische Schriftsteller der die Geschichte Abrahams aufgeschrieben hat und dabei verschiedene mündliche und schriftliche Quellen zusammenfügte, diese nicht sehr schmeichelhafte Episode überhaupt aufgenommen hat. Die Heilige Schrift gibt uns hier nicht nur ein unverstelltes Bild auf die Menschen, die Gott beruft. Sie beschönigt nichts. Sie zeigt uns ihre Fehler und Torheiten. Und sie zeigt, wie Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Wie Gott immer wieder alles zum Guten führt und seinen Heilsplan nach und nach umsetzt. Selbst wenn die von ihm Erwählten und Berufenen manchmal störrisch, feige und widerstrebend sind. Gleichzeitig wird spätestens jetzt noch einmal deutlich gemacht, dass die Berufung des Abraham nicht aufgrund irgendwelcher Verdienste erfolgte. Abraham ist ein schwacher, unvollkommener Mensch. Seine Berufung in die Sternstunde der Heilsgeschichte ist ein Akt der reinen Gnade Gottes. Die Erzählung von Abraham und Sarah in Ägypten ist doch ein schönes Beispiel für das Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt. Die listigsten und ausgefeiltesten Pläne menschlicher Klugheit müssen letztendlich scheitern, wenn sie Gottes Plan und Willen nicht entsprechen. Im Grunde genommen bedeutet dieser Text eine große Entlastung für uns, denn er befreit uns von der Überforderung. Wir neigen dazu, uns mit anderen zu vergleichen, gerade wenn es um den Glauben geht. Und meistens schneiden wir bei solchen Vergleichen schlecht ab. Wenn wir ehrlich sind, ist unsere Heiligkeit, unser Glaube, unser Mut, unsere Treue, unsere Liebe zu Gott und dem Nächsten oft nur ein kläglicher Schatten eines großen Ideals. Und finden wir manches von dem feigen, korrupten, listigen, bequemen Abraham nicht auch in unserem Leben? Die frohe Botschaft lautet, dass Gott uns so liebt und so annimmt, wie wir sind. Jetzt und hier beruft er auch uns, damit wir sein Heil sichtbar machen in dieser Welt und in unserem Leben. Wir dürfen unsere Unvollkommenheit nur nicht als Entschuldigung anführen. Wir müssen uns immer wieder aufraffen und wie Abraham von neuem den Weg suchen, den Gott uns führen will.
Von Ägypten zog Abraham in den Negeb hinauf, er und seine Frau mit allem, was ihm gehörte, und mit ihm auch Lot. Abraham hatte einen sehr ansehnlichen Besitz an Vieh, Silber und Gold. Er wanderte von einem Lagerplatz zum anderen weiter, vom Negeb bis nach Bet-El, bis zu dem Ort, an dem anfangs sein Zelt gestanden hatte, zwischen Bet-El und Ai, dem Ort, wo er früher den Altar erbaut hatte. Dort rief Abraham den Namen des Herrn an. Auch Lot, der mit Abraham gezogen war, besaß Schafe und Ziegen, Rinder und Zelte. Das Land war aber zu klein, als dass sich beide nebeneinander hätten ansiedeln können. Denn ihr Besitz war zu groß und so konnten sie sich nicht miteinander niederlassen. Zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots kam es zum Streit. Auch siedelten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Da sagte Abraham zu Lot: Zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten soll es keinen Streit geben. Wir sind doch Brüder. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir. Wenn du nach links willst, dann gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts willst, dann gehe ich nach links. Lot blickte auf und sah, dass die ganze Jordan-Gegend bewässert war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis Zoar hin wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Da wählte sich Lot die ganze Jordan-Gegend aus. Lot brach nach Osten auf und sie trennten sich voneinander. Abraham ließ sich in Kanaan nieder, während Lot sich in den Städten jener Gegend niederließ und seine Zelte bis Sodom hinaufschlug. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündigten schwer gegen den Herrn. Nachdem sich Lot von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Blick auf und schau von der Stelle, an der du stehst, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Das ganze Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Ich mache deine Nachkommen zahlreich wie den Staub auf der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen können. Mach dich auf, durchzieh das Land in seiner Länge und Breite, denn dir werde ich es geben. Da zog Abraham mit seinen Zelten weiter und ließ sich bei den Eichen von Mamre in Hebron nieder. Dort baute er dem Herrn einen Altar. Soweit die Schriftlesung.
Das ägyptische Abenteuer ist vorüber und es hat sich rein materiell durchaus gelohnt. Der neue Reichtum führt aber sofort zu neuen Schwierigkeiten. Abraham und Lot sind Nomaden. Sie ziehen mit ihren Herden durch das Land, brauchen Weidegründe und Wasserstellen in einem Land, das ja immer noch von fremden Völkern bewohnt ist. So kommt es zum Streit zwischen den Hirten und Abraham muss eine Entscheidung fällen. Diese Stelle ist übrigens ein wichtiger Beleg für den biblischen Gebrauch des Wortes Bruder, das nicht nur den leiblichen Bruder meint, sondern auch, wie in diesem Fall, eine weitere Form der Verwandtschaft einschließt. Zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten soll es keinen Streit geben. Wir sind doch Brüder. Dies ist zu bedenken, wenn im Neuen Testament von den Brüdern Jesu die Rede ist. Doch dort ist nicht eine leibliche Bruderschaft, sondern eine weitere Form der Verwandtschaft gemeint. Nachdem der ägyptische Aufenthalt Abraham nicht im besten Licht gezeigt hat, tritt nun ein positiver, einnehmender Charakterzug zutage. Abraham ist nicht nur friedfertig, hatte sich ja auch in Ägypten nicht als großer Krieger erwiesen, sondern auch erstaunlich großmütig. Beide Familien müssen sich trennen und Abraham überlässt es dem Lot, sich für einen Landstrich zu entscheiden. Abraham ist großherzig und bescheiden. Lot kalkuliert nüchtern den eigenen Vorteil. Die Entscheidung fällt ihm leicht. Die Jordan-Gegend ist damals, ganz anders als heute, ein bewässertes, fruchtbares, reiches Land. Und Lot wählt es sofort. Für Abraham bleibt das eher kärgliche Bergland. Aber er hat nur scheinbar das schlechtere Geschäft gemacht. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass Lot seine Entscheidung nicht gründlich genug überdacht und ihre Konsequenzen nicht überlegt hat. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündigten schwer gegen den Herrn. Die Entscheidung für das verlockende, fruchtbare Land bedeutet zugleich die Entscheidung, die Freiheit des Nomadenlebens aufzugeben und sesshaft zu werden. Damit begibt sich Lot aber auch in das Herrschaftsgebiet des Königs von Sodom. Wird in seine Händel mit feindlichen Nachbarn hineingezogen und begibt sich in den Einflussbereich einer sündigen und bösen Stadt. Die bescheidene und großherzige Handlungsweise Abrahams wird nun eindrucksvoll bestätigt. Gott erneuert die große Verheißung für Abraham. Soweit er sehen kann, soll das ganze Land ihm gehören. Das schließt auch die Landstriche ein, die er zuvor großzügig dem Lot und seiner Familie überlassen hat. Er soll das Land durchziehen, es abschreiten und es auf diese Weise rechtmäßig in Besitz nehmen. Und nicht nur mit Land, auch mit einer unzählbaren Schar von Nachkommen soll Abraham gesegnet sein. Nachkommen zahlreich wie den Staub auf der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen können. Gott erneuert seine große Verheißung und wiederum antwortet Abraham mit einem Akt des Glaubens, der nicht in vielen Worten besteht, sondern in einer Tat. Er zieht nach Hebron. Dort baute er dem Herrn einen Altar. Die Inbesitznahme des verheißenen Landes beginnt nicht mit der Vertreibung der dort siedelnden Völker, nicht mit einer kriegerischen Auseinandersetzung, sondern mit dem Gottesdienst, der Jahwe als den eigentlichen Herrn des Landes anerkennt und bezeugt. In gewisser Weise wird in diesem Abschnitt der Abrahams Geschichte einen der Lehren aus der vorhergehenden Erzählung aufgegriffen. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Scheiterte Abraham in Ägypten, weil sich sein eigener listiger Plan gegen den Heilsplan Gottes richtete, so erfährt Abraham nun die Erneuerung der großen Verheißung, weil er sich nicht auf sich selbst verlässt, sondern sich vertrauensvoll der Führung Gottes anheimgibt. Auf diese Weise wird er wiederum zum Vorbild für unser eigenes Leben. Bei den großen und wichtigen existenziellen Entscheidungen unseres Lebens sollen wir nicht nur auf den vermeintlichen Vorteil schauen, der sich uns bietet. Oft genug können wir wie Lot die Konsequenzen unseres Handelns nur schwer überblicken und zu Ende denken. Ganz entscheidend ist es, nach dem Willen Gottes zu fragen und sich seiner Vorsehung anvertrauen. Sie ist konkret und unmittelbar. Sie kümmert sich um alles, von den geringsten Kleinigkeiten bis zu den großen weltgeschichtlichen Ereignissen. Die heiligen Bücher bekräftigen entschieden die absolute Souveränität Gottes im Lauf der Ereignisse. Unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das vollbringt er, betet der Psalmist. Und Christus ist der, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Viele Pläne fasst das Herz des Menschen, doch nur der Beratschluss des Herrn hat Bestand, heißt es im Buch der Sprichwörter. Es ist nicht leicht, unbedingt auf die Vorsehung Gottes zu vertrauen, weil wir seine Pläne für uns nicht kennen und uns manches unmöglich erscheint. Auch hier können wir von Abraham lernen. Auch er konnte sich nicht vorstellen, wie sich die Verheißung Gottes jemals erfüllen sollte. Nachkommen, so zahlreich wie der Staub auf der Erde, mit einer unfruchtbaren, kinderlosen Frau. Es zeichnet Abraham aus, dass er immer wieder zurückgefunden hat zu der unbeirrbaren Hoffnung, zu einem unbedingten Vertrauen auf die Treue und Hilfe Gottes.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Ein ganz herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler über den heutigen Teil, über Ihre Ausführungen und Gedanken zu Abraham, dem Aufbruch ins Ungewisse. Ja, jetzt haben wir schon einige Teile auch vom Alten Testament, die sogenannten Highlights, uns darüber Gedanken gemacht, das gehört. Und auch immer wieder ist die Frage, liegt denn dem, was wir gehört haben, entspricht das den Tatsachen, wenn man das noch so nachvollziehen kann? Oder ist es jetzt auch in dieser Abraham-Geschichte so, dass der sogenannten Patriarchengeschichte eine Sage zugrunde liegt? Oder werden hier auch tatsächlich historische Fakten berichtet, Herr Pfarrer Filler?
Ja, es gibt moderne Bibelforscher, die Patriarchengeschichte ausschließlich als eine nicht-historische Sage betrachten. Sicher ist jedenfalls, dass hier eine sehr alte und volkstümliche Überlieferung vorliegt, die in eine Zeit und Kultur zurückreicht, in der das geschriebene Wort noch keine wichtige Rolle gespielt hat und das Wissen der Menschen mündlich von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Besonders aus den nomadischen Kulturkreisen kennen wir solche mündlichen Tradierungen, die anders und viel präziser als heute die wesentlichen Elemente des kulturellen und geistigen Lebens bewahren. Unser Text hat eine ganz lange Entstehungsgeschichte und vielleicht seine endgültige Gestalt erst 400 vor Christus gefunden. Und diese lange Entwicklung erschwert natürlich die Aussagen über die Historizität der geschilderten Personen und Ereignisse. Allerdings hält die Mehrheit der Exegeten an der Geschichtlichkeit der Patriarchen fest und geht davon aus, dass wir im Grunde genommen hier zuverlässige Angaben über die Geschichte Israels aus der Zeit finden, bevor es zu einem Volk von 12 Stämmen zusammengewachsen ist.
Und Abraham ist ja auch eine ganz wichtige Gestalt. Und auch Gott will hier wieder zeigen, wie er auch am Menschen handelt. Vor allem Abraham ist ja nicht nur die Lichtgestalt für den, wie ihn vielleicht zuerst halten, aufgrund seines der großen Verheißung, die Gott ihm zuspricht, den Anruf, der an ihn ergeht, und Abraham nimmt ihn auch sofort an, ohne eigentlich zu zweifeln oder zu hadern. Er packt alles zusammen und bricht mit Kind und Kegel, mit seiner ganzen Familie auf. Da wäre es doch eigentlich auch wichtig, dass Gott hier ein Stück vorführt oder vorstellt, was auch wirklich der menschlichen Natur entspricht oder was sich auch tatsächlich auch zugetragen hat, damit sozusagen wir als die Nachkommen dann auch glauben können, ja, das ist wirklich auch eine glaubhafte Berufungsgeschichte.
Ja, das ist ja immer wieder das Überraschende, wenn man sich mit den Texten der Heiligen Schrift beschäftigt, wie viel man wieder von Neuem entdecken kann daran, wie vielfältig eigentlich und farbig diese Sachen geschildert werden. Ich glaube, dass der Aufenthalt Abrahams in Ägypten gar nicht etwas in den Lesungen auftaucht, die wir in der Messe hören. Da werden immer nur wichtige Stellen ausgewählt. Und diese Episode bleibt meistens dann unbeachtet. Aber ich finde es gerade interessant, dass man eben sieht, dass Abraham hier gerade am Anfang seiner Geschichte, die erzählt wird, in dieser Ambivalenz dargestellt ist. Auf der einen Seite dieses überzeugende Beispiel des Glaubens, diese unglaubliche Bereitschaft, dem Ruf Gottes zu folgen, dieses Vertrauen, sodass Abraham jetzt ein Vorbild der Glaubenden überhaupt wird und seine konsequente Bereitschaft, eine Antwort auf diese Berufung zu geben. Und auf der anderen Seite dann dieses total menschliche Bild und dieses klägliche Bild, was er in Ägypten abgibt, wo man eben dann mit dem Kopf schüttelt und sich das eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann, wie jemand die eigene Frau, die schöne, hübsche, begehrenswerte Frau, mit der er verheiratet ist, hier in den Harem des Pharao abgibt, um auch davon zu profitieren noch. Und wie eigentlich hier auch deutlich wird, dass auch für Leute, die einen starken Glauben haben und die ganz überzeugte Christen sind, würden wir heute sagen, dass eben auch da die Versuchung immer vorhanden ist, von diesem Weg abzuweichen und sich einen anderen Weg zu suchen, der größere Sicherheit und Bequemlichkeit und ein anderes sich einrichten im Leben einfach zum Ziel hat. Und dass beides hier zusammenfällt, finde ich eigentlich ganz, ganz großartig und mutmachend, dass eben Gott nicht einzelne Superhelden beruft, sondern Menschen wie du und ich mit einer großen Bereitschaft und einer großen Begeisterungsfähigkeit und einem großen Glauben, aber auch mit ihren Sünden und Schwächen und Fehlern. Das ist eigentlich dann nur die Gnade Gottes ist, die dazu führt, dass der Mensch diesem Weg, den Gott ihm führen will, folgen kann.
Und genauso wie wir unsere Rückfallquoten haben, hat sie eben auch Abraham, wie Sie sagen, und dadurch entlastet uns das auch, weil es nicht nur die Superhelden sind, die Gott braucht für sein Heilswerk letztendlich. Aber wenn Sie gerade die Episode aus der Schrift ansprechen, also wo Abraham dann nach Ägypten kommt, stellt sich doch die Frage, ja, warum wird denn eigentlich der unwissende Pharao, der wird ja mit schweren Plagen bestraft, obwohl er ja gar nicht weiß, dass Sarah die Frau des Abraham ist und er das ja auch verheimlicht hat, während Abraham ja eigentlich, als eigentlicher Missetäter doch reich belohnt fortgeleitet wird, auch wenn das für ihn eine Schande ist, aber die eigentliche Strafe trifft doch eigentlich eher den Pharao. Das ist doch merkwürdig, oder?
Ja, es wird auch nicht genau erklärt. Es bleibt ein bisschen im Dunkeln. Und es ist ja auch gar nicht klar, ob das wirklich jetzt eine Geschichte ist, die tatsächlich historische Fakten wiedergibt, oder ob es nicht tatsächlich eine Sage, so eine Legende, die man jetzt also auf Abraham und Sarah da angewendet hat. Das kann man wahrscheinlich nicht mehr ganz ergründen, wie das damals abgelaufen ist und wie der Pharao das spitz gekriegt hat. Man kann sich natürlich vorstellen, dass aus dieser großen Verwandtschaft und Familie, die jetzt also auch in Ägypten da aufgenommen worden ist, jemand das weitergesagt hat, dass es irgendwo da auf diese Weise das rausgekommen ist. Es ist auch unklar, was jetzt genau das für Plagen waren, die den Pharao da getroffen haben und sein Haus. Das ist aber auch gar nicht so so wichtig, das jetzt im Einzelnen nochmal nachzuvollziehen, Viel wichtiger ist eigentlich, dass tatsächlich diese etwas unrühmliche Geschichte überhaupt jetzt auch dort aufgenommen worden ist und man eben gesagt hat, ich will einfach diese Menschlichkeit in all ihren Facetten von dem Patriarchen Abraham zeigen. Und das ist eigentlich ja ein Grundzug, den wir immer wieder von allen Gestalten, auch gerade im Alten Testament, sehen. König David beispielsweise, die biblischen Schriftsteller heroisieren die Gestalten der Heiligen Schrift nicht, sondern zeigen sie in ihrer ganzen menschlichen Größe, aber auch mit ihren menschlichen Abgründen.
Und wie also diese Berufungsgeschichte auch eine tiefe Glaubensgeschichte ist, mit der auch einiges verbunden ist, der Aufbruch, der Auszug, aber auch der Zuspruch Gottes. Also fünfmal spricht Gott hier vom Segen und Abraham soll zum Mittler des Segens für alle werden. Genau, und wie Sie auch gesagt haben, also es geht hier vor allem darum, dass Gott ihm sein Heil nicht irgendwie schenkt, sondern er verbindet es mit einzelnen Menschen. Jetzt ist Abraham dieser einzelne Mensch. Wir fragen uns natürlich, was sagt er uns heute auch noch? Und gerade wenn Sie davon sprechen, dass auch die Geschichte Abrahams eine Geschichte eines tiefen und eines großen Glaubens ist, dann ist ja auch die Frage, ja, was hieß das für Abraham? Was heißt das für uns bis heute zu glauben? Also was konnte er wirklich glauben? Als Vater des Glaubens.
Ja, es ist eigentlich eine ganz grundlegende Frage, was heißt eigentlich Glauben? Was ist mit diesem Wort verbunden? Und es ist etwas schwierig, weil wir ja dieses Wort auf verschiedene Weise verwenden in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich glaube, dass es morgen nicht regnet. Und das hat jetzt die Bedeutung von, ich bin überhaupt nicht sicher. Ich habe die Wettervorhersage nicht gesehen. Ich weiß es nicht sicher, deshalb meine ich es oder könnte es mir vorstellen, halte es für wahrscheinlich. Das ist also ein Glauben als eine Mutmaßung, die viel weniger ist als ein sicheres Wissen. Aber diese Form von Glauben ist ja noch nicht der Glaube, den Abraham hatte oder den wir als Christen haben. Es ist nicht der religiöse Glaube. Dieser religiöse Sinn des Glaubens kommt vielleicht eher in dem Satz zum Ausdruck, wenn ich sage, ich glaube dir. Und dann hat er nämlich eine persönliche Dimension. Dann geht es nicht nur um ein reines Faktenwissen. Ich glaube, dass 2 plus 2 4 ist. Das muss ich nicht glauben, das kann ich beweisen, das weiß ich. Aber wenn jemand sagt, ich liebe dich, und ich sage, ich glaube dir, dann hat das eben auch diese persönliche Dimension, dass ich sage, ich glaube dir, weil ich dir vertraue, weil es etwas ist, was ich letztlich nicht mathematisch beweisen kann, sondern was ich nur im Glauben und im Vertrauen erkennen kann. Und Glauben in diesem Sinn ist aber viel mehr als reines Faktenwissen, hat eine viel größere Bedeutung als ein mathematischer Beweis sozusagen. Und diese Form von Glauben, die etwas mit Vertrauen zu tun hat, benutzen wir auch im Alltag, ohne das oft zu merken, weil wir einfach diesen Glauben, dieses Vertrauen in andere Menschen haben, ohne dass wir wirklich wissen, dass dieses Vertrauen, der Glaube gerechtfertigt ist. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann habe ich in der Regel nicht kontrolliert, ob er wirklich Medizin studiert hat und ob er seine Prüfungen alle bestanden hat oder ob das alles gefälschte Dokumente sind, die an seiner Sprechzimmerwand hängen. Ich habe das Vertrauen, dass er kompetent ist. Und dieses Vertrauen habe ich auch, wenn ich ins Flugzeug steige, dass die Piloten fliegen können und so weiter und so fort. Das ist also ganz häufig, dass wir das in unserem alltäglichen Leben einfach haben. Und genauso und in ähnlicher Weise ist eben der religiöse Glaube, unser Glaube an Gott. Er bedeutet einmal, dass ich eben nicht nur etwas glaube, was ich faktenmäßig weiß, sondern ich glaube, weil ich diesem Gott vertraue, der mich ruft. Ich habe das Vertrauen, dass Gott nicht gelogen hat, als er etwas über sich offenbart hat, der Menschheit. Ich habe das Vertrauen, dass die Kirche nicht lügt, wenn sie mir den Glauben vorstellt und verkündet in der Heiligen Schrift, im Katechismus, in der Predigt und so weiter. Und deshalb müssen diejenigen, die Gott glauben wollen und ihm vertrauen wollen, auch der Kirche glauben und ihr vertrauen. Und dieser religiöse Glaube ist eben auch der Glaube, den wir nicht selbst machen können, sondern der darüber hinaus immer ein Geschenk Gottes ist. Es ist immer eine Gnade, dass wir überhaupt glauben können und glauben dürfen. Es ist Gott, der uns zuerst ruft. Und weil er uns ruft, deshalb können wir ihm die Antwort des Glaubens geben. Und im Unterschied zum menschlichen Bereich, zum Vertrauen im zwischenmenschlichen Bereich, ist es so, dass der Glaube an Gott uns niemals täuschen kann. Wenn ich jemandem vertraue und wenn er mir sagt, ich habe deine Brieftasche nicht gestohlen, und ich sage, ich glaube dir, ich vertraue dir, kann es sein, dass ich belogen werde. Das ist bei Gott aber nicht möglich, weil Gott den Menschen niemals enttäuscht. Seine Treue und seine Liebe ist unveränderlich. Aber gerade deshalb erwartet er auch meine unbedingte Antwort des Glaubens. Deshalb sagt die Heilige Schrift im Hebräerbrief, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen.
Ja, vielleicht abschließend noch. Schwierig wird es ja dann, wenn ich sozusagen auch die Einzelheiten meines Lebens anschaue oder, naja, Gott im Vertrauen auch so eine Blankovollmacht ausstellen möchte und auch mich seinem Vorsehungsglauben anvertrauen will. Also vielen fällt es heute sicherlich schwer, in einer absolut gesicherten und technisierten Welt. Wie kann ich denn heute meine Berufung im Leben wahrnehmen? Wie spricht Gott heute zu mir? Ja, wie kann ich auch aus dem Vorsehungsglauben leben, dass ich wirklich auch Gott mein ganzes Leben anvertraue und eben immer wieder aus meinen eigensinnigen Plänen herauskomme und auf das Wort Gottes höre und mich ihm anvertraue?
Ich glaube, das ist etwas, was man im Laufe der Zeit sich immer mehr erarbeiten muss oder eine Haltung, um die man sich immer mehr bemühen muss, immer mehr hineinfinden muss. Man kann nicht sagen, das tue ich jetzt, ich entscheide mich dafür, fertig, sondern es ist eben ein langer Weg. Es ist der Weg, dass man es im Gebet immer wieder verinnerlicht. Es ist ja das, was wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe. Nicht mein eigener Wille soll, sondern dein Wille soll geschehen. Und Gott darum bitten, dass man immer mehr sich seiner Führung anvertrauen kann, dass man immer mehr erkennt, was ist denn der Wille Gottes für mich heute, in dieser Stunde, an diesem Tag, was in dieser Entscheidung, die ich fällen muss. Und das ist etwas, was ich eben auf diese Weise nach und nach, wo ich immer mehr hineinwachsen muss. Und was aber auch dann im Grunde genommen mir eine tiefe Sicherheit schenkt und ein tiefes Vertrauen zu wissen, ich lebe in Gottes Hand. Ich hatte neulich eine Beerdigung und dann habe ich im Konvensgespräch mit den Angehörigen gesprochen und einer der Söhne sagte über den Vater, er hat gewusst und nach dem Motto gelebt, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich glaube, das ist doch eine wunderbare Überschrift über ein christliches Leben und über einen christlichen Glauben, dass man einfach an diese Gewissheit erfährt, dass egal was kommt, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand und er trägt mich und er hält mich im Leben und im Dasein und er führt mich und ich versuche, so gut es geht, immer wieder mein Leben neu nach ihm auszurichten, aber das muss man auch erbeten und da muss man auch Gott bitten, dass dieses Vertrauen, diese Gelassenheit und diese Sicherheit mir geschenkt wird, dass ich einfach weiß, wenn ich in der Gemeinschaft der Kirche lebe und wenn ich versuche zu glauben und die Glaubensantwort jeden Tag von neuem zu geben, dann bin ich behütet und geborgen in der Hand Gottes.
Ja, in diesem Sinne darf ich Sie dann noch bitten, mit einem Gebet abzuschließen und vielleicht auch da ganz besonders die Bitte um die Gnade eines ganz tiefen Vertrauens hineinzulegen. Vorab noch den kurzen Hinweis, es geht hier weiter in den Highlights aus dem Alten Testament mit Abraham. In den kommenden Sendungen können Sie also auch weiter hören. Wenn Sie aber auch noch etwas nachhören möchten, können Sie das auch gerne tun, sei es im Internet und auf unserer Homepage unter www.hore.org. Unter Podcast können Sie sich dann zeitunabhängig diese Sendung oder auch diese Sendungen noch einmal herunterladen und anhören. Wenn Sie aber keinen Internetzugang haben, können Sie gerne sich an den CD-Dienst wenden und einen Mitschnitt auf CD bestellen unter der 0700 7525 7520. Mit diesem Hinweis möchte ich mich auch bei Ihnen verabschieden und bedanken. Mein Name ist Anjuta Engert. Machen Sie es gut. Und jetzt hier noch der Segen und auch den Dank an Pfarrer Ulrich Filler.
Zum Abschluss ein schönes Gebet von Kardinal Newman, der ja demnächst selig gesprochen werden soll, der große Konvertit, der später Kardinal der katholischen Kirche wurde. Führe du mildes Licht im Dunkel, das mich umgibt, führe du mich hinan. Die Nacht ist finster und ich bin fern der Heimat, führe du mich hinan. Leite du meinen Fuß, sehe ich auch nicht weiter, wenn ich nur sehe jeden Schritt. Einst war ich weit zu beten, dass du mich führtest, selbst wollt ich wählen, selbst mir Licht, trotzend dem Abgrund, dachte ich meinen Pfad zu bestimmen, setzte mir stolz das eigene Ziel. Aber jetzt lass es vergessen sein. Du hast mich so lang behütet, wirst mich auch weiterführen, über sumpfiges Moor, über Ströme und lauernde Klippen, bis vorüber die Nacht und im Morgenlicht Engel mir winken. Ach, ich habe sie längst geliebt, nur vergessen für kurze Zeit. Ich segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.